Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Auch heute Morgen wollen wir uns wieder Gedanken darüber machen, was die Bibel unter dem Glauben versteht. Und ich möchte es, wie schon auch bei meinen letzten Predigten hier, auf der Grundlage von einigen Versen von Hebräer 11 machen. Dieses Kapitel ist hier unerschöpflich für Predigten und kann uns, wie vielleicht kein anderer Abschnitt aus Gottes Wort, dabei helfen, dem Geheimnis des Glaubens auf die Spur zu kommen. Zu Beginn möchte ich uns aber einige Sätze, auch nicht zum ersten Mal, aus Warren Wiersbe's Essentials Everyday Bible Commentary zitieren. Und dort schreibt er über Hebräer 11 zusammenfassend folgende wertvollen Gedanken. Glaube ist Vertrauen auf Gott, das zum Gehorsam gegenüber Gott führt. Wahrer Glaube gründet sich auf das, was Gott sagt, und erweist sich in dem, was wir tun. Menschen des Glaubens tun Dinge für Gott und Gott tut Dinge für sie. Glaube ist kein Luxus, er ist eine Notwendigkeit. Er ist für einfache Leute wichtig, nicht nur für große geistliche Leiter. Wir brauchen Glauben zur rechten Anbetung Gottes, genauso wie für das alltägliche geistliche Leben, für das Ausharren, wie auch für den geistlichen Kampf. In jedem Bereich deines Lebens, in dem du den Glauben ignorierst, wirst du sündigen. Die Formulierung wieder andere erinnert uns daran, dass wir im Glauben leben und trotzdem den Anschein erwecken können, besiegt worden zu sein. Nicht jeder, der Gott vertraute, wurde befreit oder befetzt. Aber die entscheidende Sache ist nicht Gottes Befreiung, sondern seine Anerkennung. Der Glaube an Gott gibt dir die Möglichkeit, auszuharren, wenn andere dabei sind, aufzugeben. Soweit Warren Wiersbe und sein Essential Everyday Bible Commentary. Wir kommen nun zu unserem Predigtext heute. Das sind die Verse 11 bis 17 bis 19 aus Hebräer 11. Da steht schon angeschlagen. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der greift in diesen Versen nochmal das auf, was wir vorhin in der Schriftlesung aus 1. Mose 22 gehört haben. Und unter göttlicher Inspiration interpretiert er diese Begebenheit so, dass wir verstehen daraus ein Stück weit mehr, was Glaube ist. Also was die Bibel und damit was Gott, ihr eigentlicher Autor, unter dem Glauben versteht oder meint, wenn er von dem Glauben spricht. Ich lese uns den Bibeltext aus Hebräer 11, 17 bis 19 zweimal. Einmal aus der Schlachterübersetzung, die die meisten der Gemeinde wohl haben. Dann aber nochmal aus der Lutherübersetzung, auf die ich im Wesentlichen auch meine Predigt gegründet habe. Diese Bibel habe ich schon ungefähr 35 Jahre und dann fällt mir schwer, außer dass ich parallel schon hinzugreife, irgendwie mich ganz davon zu trennen. Also Hebräer 11, 17 bis 19, zunächst aus Schlachter 2000, dann aus Luther. Durch den Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als Gleichnis wieder erhielt. Und dann nochmal zum Vergleich aus Luther. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht ward, und gab dahin den einzigen Sohn, obwohl er schon die Verheißungen empfangen hatte und ihm gesagt war. 1. Mose 21, 12. Was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht heißen. Er dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken, daher er ihn als Zeichen des Zukünftigen wiederbekam. Gemeinde unseres Herrn Jesu Christi. Wir haben eben nur drei Verse aus Hebräer 11 gelesen. Wir sollten aber keineswegs daraus schließen, wenn der Predigtext zu kurz ist, dass er dann irgendwie unwichtig wäre oder uns nichts zu sagen hätte. Das so zu denken, wäre ausgesprochen töricht. Einmal, weil es sich nicht um irgendeinen Textteil handelt, sondern um Gottes inspiriertes Wort. Gottes Wort, was nicht ein totes Wort ist, sondern unser Leben, 5. Mose 32, 47. Und weil da, wo es um unser Leben geht, wir immer ganz besonders gut zuhören sollten. Unabhängig davon aber, zusätzlich ist es so, dass gerade diese drei Verse, wie ich meine, ganz grundsätzliche und uns auch ganz persönlich angehende geistliche Wahrheiten zu sagen haben. Geistliche Wahrheiten, die eben diese Stelle 1. Mose 22 unter der Inspiration des Wortes Heiligen Geistes neu interpretieren, neu auflesen und uns weitere Details zu sagen. Vier Punkte sind mir heute Morgen wichtig in Bezug auf diese wertvollen, inhaltsschweren Verse. Die Punkte werden mit der Zeit immer kürzer. Erster Punkt. Wahrer Glaube muss auf die Probe gestellt werden. Das wäre Vers 17. Zweiter Punkt. Gehorsam und Opferbereitschaft als Kennzeichen wahren Glaubens. Dritter Punkt. Wahrer Glaube verändert unser Denken und traut Gott alles zu. Und vierter Punkt, wahrer Glaube wird nicht enttäuscht. Beginnen wir also mit dem ersten Punkt und mit Vers 17, nämlich mit wahrer Glaube muss auf die Probe gestellt werden. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht war. So beginnt der Vers 17 und damit auch unser Predigtext. Und ich meine, dass der Schreiber des Hebräerbriefs uns damit zunächst mal eine völlige Selbstverständlichkeit in unser Gedächtnis zurückrufen will. Nämlich die Selbstverständlichkeit, dass Anfechtungen, Schwierigkeiten und all die anderen Situationen, in denen unser Glaube auf die Probe gestellt wird, dass das nichts Besonderes, nichts Seltsames, sondern vielmehr Normalität im Leben eines jeden Christen ist. Nicht das Erleben solcher schwieriger Situationen und Erfahrungen, sondern vielmehr das Ausbleiben muss für uns die Frage sein, ob unser Glaube echt und unsere Beziehung zum Herrn in Ordnung ist. Ich habe früher manchmal gedacht, ja, Erprobung unseres Glaubens, das ist vielleicht was, wenn man am Beginn seines Glaubenslebens steht, aber irgendwann in einem reiferen Glaubensstadium, dass man das dann nicht mehr so brauchen würde. Wenn wir aber das Leben Abrahams betrachten, das in jeder Hinsicht abwechslungsreich und spannend ist, dann hat mich das zusammen mit anderen Bibelstellen total eines Besseren belehrt. Sein Leben wurde nämlich auf die Probe gestellt. Was wir hier gelesen haben, das war die größte und schwierigste Probe, die Abraham zu bestehen hatte. Sein Leben wurde auf die Probe gestellt, als er schon 50 Jahre mit Gott unterwegs war. Und er war mit Gott unterwegs, wir wissen das, nicht aus eigener Entscheidung oder aus freien Stücken oder aus persönlichem Entschluss heraus, sondern er war deshalb, nur deshalb mit Gott unterwegs. Und wir dürfen das direkt auf uns persönlich beziehen, weil Gott ihn mit seinem unwiderstehlichen Ruf in die Nachfolge gerufen hat. Wir lesen es zum Beispiel in Hebräer 11, 8. Durch den Glauben ward gehorsam Abraham, als er berufen ward. Oder Josua 24, 2 bis 3. So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vorzeitig jenseits des Euphratstroms. Abraham, Tara, Abrahams und Nahors Vater. Und dienten anderen Göttern. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan. Und in der weiteren Stelle, die ich auf die jetzt vor kurzem gestoßen ist, da macht Gott deutlich, 5. Mose 26, 5, der Vater Israels, also der Stammvater Abraham, er war ein Aramäer. Gott hat ihn zum Stammvater des Volkes Israel gemacht. Also, Gott ist der Anfänger und Vollender des Glaubens Abrahams. Gott ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Gott hat damit absolutes Recht, vielleicht könnte man vorsichtig sogar schon fast sagen, die Pflicht, auch unseren Glauben genauso wie den von Abraham zu erproben. Zu erproben mit dem Ziel, um ihn zu reinigen, zu läutern und dadurch echter und in seinen Augen wertvoller zu machen. Gott nimmt uns zwar an, wie wir sind, aber aus Liebe lässt er uns keinesfalls unser Leben lang so bleiben, wie er uns vorgefunden hat, als er uns in seine Nachfolge berufen hat. Vielmehr will er uns immer mehr verwandeln in das Bild Christi. Also, Abrahams größte Erprobung seines Lebens, die fand statt zu einem Zeitpunkt, wo er schon 50 Jahre mit Gott unterwegs war. Und zwar mit Gott unterwegs war, können wir sagen, im buchstäblichen Sinn. Wir wissen, er hat kein Eigentum gehabt, außer der Kraft des Sarahs und im Feld, ist also im verheißenen Land immer hin und her gezogen. Und dass diese Glaubensprüfung Abrahams, von der wir hier eben gelesen haben, dass das die größte und schwierigste in seinem Leben war, das macht uns neben 1. Mose 22 auch Jakobus 2, 21 deutlich. Da lesen wir nämlich, ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte. Diese Stelle scheint zunächst ein bisschen schwer zu sein und es scheint so zu sein, als ob man sie nicht mit der Botschaft des Römerbriefes Errettung allein durch den Glauben in Übereinstimmung bringen kann. Aber sie sagt eigentlich gar nicht viel mehr aus als das, dass echter Glaube, wahrer Glaube, sich bei aller menschlichen Schwachheit durch Werke als richtig und wahr und echt und von Gott gewirkt erweisen muss. Nichts anderes sagt auch der große Reformator Johannes Calvin, dem man nun wirklich alles vorwerfen kann, aber nicht, dass er Werkgerechtigkeit gepredigt hätte. Er schreibt in seiner Institutio im dritten Buch Folgendes. Wir träumen nicht von einem Glauben, der leer wäre von allen guten Werken. Auch nicht von einer Rechtfertigung, die ohne gute Werke bestünde. Wir geben zu, dass Glaube und gute Werke notwendig miteinander zusammenhängen. Aber wir begründen unsere Rechtfertigung auf den Glauben und nicht auf die Werke. Willst du also in Christus Gerechtigkeit erlangen, dann musst du zuvor Christus besitzen. Du kannst ihn aber nicht besitzen, ohne zugleich auch an seiner Heiligung teilzuhaben. Denn man kann ihn nicht in Stücke zerreißen. Wenn uns also der Herr diese Wohltat genießen lässt, und zwar einzig und allein dadurch, dass er uns sich selber gibt, so spendet er uns beides zugleich. Das eine nie ohne das andere. Daraus geht eindeutig hervor, wie richtig der Satz ist, dass wir nicht ohne die Werke, aber dennoch auch nicht durch die Werke gerechtfertigt werden. Denn wir werden ja nur gerechtfertigt dadurch, dass wir an Christus Anteil haben. Und darin ist die Heiligung nicht weniger beschlossen als die Gerechtigkeit. Also, damit Zitat zu Ende. Und dann kommen wir auch nach diesem kurzen Exkurs in den Jakobusbrief wieder zurück zu unserem Predigtext. Ich habe versucht, diese Stelle, die uns gesagt hat, dass es wirklich die größte Glaubensprüfung Abrahams war, ich habe versucht, diese Stelle in den biblischen Gesamtzusammenhang einzuordnen. Jetzt können wir uns noch die Frage stellen, wer oder was hat denn Abraham versucht? War es der Teufel, war es Gott oder war es nochmal irgendjemand anderes? Wenn wir uns erinnern an sowohl an die Schriftlesung als auch an den Predigtext, dann ist es ganz klar, Gott ist derjenige, der Abraham versucht hat. Wir lesen nämlich zum Beispiel in 1. Mose 22. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, und den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir zeigen werde. Die Tatsache, dass Gott derjenige war, der ihn versucht hat und entsprechend auch unseren Glauben erprobt, Die ist deshalb sehr wichtig, weil es eben das als Schwärmerei verurteilt, wenn Menschen sagen, ja, es gibt einen leichten, lockeren Weg zum Himmel ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Ein Weg ohne Leid und Not, ein Weg, der immer nur angenehm ist. Der Weg wird uns dann manchmal mit wunderbaren Farben beschrieben und uns wird manchmal gesagt, ja, den und den Kniff musst du anwenden und dann geht alles glatt und du gehst immer nur mit Freude und Loblied und nie mit Traurigkeit dem Himmel entgegen. Halten wir unbedingt fest, Gott ist es gewesen, der Abraham die Notsituation geführt hat. Gott ist es, der uns in Nöte und Schwierigkeiten und Grenzsituationen führt. Gott wird jeden, der ihm gehört und nachfolgt, so führen. Und Gottes Handeln geschieht an uns immer so, dass er uns weiterbringen möchte, uns ihm ähnlicher machen möchte, aus Liebe, weil er uns verändern möchte. Gut, wir halten also fest, Gott nochmal nimmt uns an, wie wir sind, aber er lässt uns aus Liebe nicht so bleiben, wie wir sind. Gut, jetzt für Leser der Lutherbibel stellt sich die Frage, wie passt es jetzt damit zusammen, wenn wir gehört haben, Gott versuchte den Abraham, sowohl 1. Mose 22 als auch Hebräer 17, wenn wir im Jakobusbrief 1,13 lesen, niemand sage, wenn er versucht werde, dass er von Gott versucht werde. Wer die Schlachterbibel liest, hat es hier sehr viel einfacher, denn da finden wir nämlich jedes Mal in 1. Mose 22,1 und Hebräer 11,17 finden wir das Wort prüfte, während wir in Jakobus 1,13 das Wort versuchte finden. Also hier ist der Fall dann für uns einiges klarer. Gott will nicht, dass wir zum Bösen gereizt werden, aber er führt uns durchaus in Situationen, wo unser Glaube geprüft wird und wo eben wir geläutert werden, so wie man früher im Altertum und wahrscheinlich heute auch noch Edelmetalle geläutert hat. Gott reizt uns nicht zum Bösen, aber er stellt unseren Glauben auf die Probe, um uns voranzubringen. Ich habe schon angeschnitten, warum will Gott, dass wir in unserem Leben auf die Probe gestellt werden. Ganz klar, wir sollen es für lauter Freude achten, wenn wir in mancherlei Anfechtung fallen. Gott will, macht es, und so geht die Stelle weiter, damit wir ihm ähnlicher werden und damit unser Leben verändert wird. Es heißt nämlich dann weiter in 1. Petrus 1,7, auf das euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Eine Biografie ist mal überschrieben worden mit dem Titel Gold fürchtet kein Feuer. Und das kann man wörtlich verstehen, das Gold fürchtet das Feuer nicht. Alles andere, was das Feuer fürchten muss, ist schon längst vorher im Feuer verbrannt. Das Gold geht rein und ungeläutert hindurch. Und entsprechend ist es auch das Ziel Gottes mit unserem Leben, dass er das, was ihm nicht gefällt, das, was nicht ewig ist, das, was vergänglich ist, durch das Feuer der Anfechtung und der Prüfung, dass er das verbrennen lässt. Eine ähnliche Stelle finden wir auch noch im Maleachi, im Kapitel 3, Vers 3, da steht, er Gott wird schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Wir wissen, die Söhne Levi, das waren gerade die, die in besonderem Maße bei der Stiftshütte gedient haben. Und gerade von denen spricht Gott, dass er sie läutert und reinigt. Also gerade, wen Gott gebrauchen möchte, den läutert und reinigt er in besonderem Maße. Gerade zu dieser Stelle gibt es eine kurze Geschichte, die sich wohl auch wahr zugetragen hat und die will ich uns an der Stelle nicht vorenthalten. Die Frau hat mal in ihrem Bibelkreis, vielleicht war es ein Hauskreis, mit den Leuten über diese Stelle gesprochen. Sie haben sich ausgetauscht und sie hat sich dann aufgemacht und ist zu einem Silberschmied gegangen, um vor Ort was drüber zu lernen. was jetzt diese Bibelstelle aus Maleachi 3 über das Wesen und den Charakter Gottes aussagt. Sie hat dann erfahren, dass das Silber die heiligste Stelle des Feuers gehalten werden muss, um dadurch alle Unreinheiten aus dem Feuer heraus, aus dem Silber herauszubrennen. Und der Silberschmied hat ihr dann erklärt, er muss die ganze Zeit dabei sein und ganz genau aufpassen. Und er darf seine Augen nicht zu lange weghalten von dem Silber, damit es nicht zu lange im Feuer bleibt und verbrennt und zerstört wird. Die Frau hat ihn dann gefragt, ja, wie lange muss denn dieses Silber im Feuer bleiben? Woran erkennt er denn, wann der richtige Zeitpunkt da ist? Dann sagt er, der Zeitpunkt ist ganz einfach herauszufinden. Der Zeitpunkt ist dann erreicht, wenn er sein Spiegelbild da drin erkennen kann. Ich glaube, wir können zwei Sachen damit daraus lernen. Einmal, dass Gott uns auf die Probe stellt, damit wir immer mehr sein Wesen in unserem Leben widerspiegeln. Zum anderen, dass Gott uns nie länger als unbedingt nötig in der Anfechtung belässt, wie wir es auch in 1. Korinther 10, 13b lesen. Aber Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinnt, dass ihr es könnt ertragen. Wir sehen dann beim ersten Punkt, wahrer Glaube muss auf die Probe gestellt werden am Ende. Jetzt kommt mein zweiter Punkt, Gehorsam und Opferbereitschaft als Kennzeichen wahren Glaubens. Er bezieht sich auf die Verse 17 und 18. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht ward, und gab dahin den einzigen Sohn. Mit diesen Worten beginnt unser Predigtext. Und ich glaube, wir können uns auch nicht ansatzweise klar machen, was dieser Befehl Gottes und dann das Opfer des Abraham daraufhin gebracht hat, was es für Abraham bedeutet hat. Isaak war der Sohn, auf den er und Sarah jahrzehntelang gewartet haben. Der Sohn, der ihm mehr als sein wirklich großer Reichtum bedeutet hat. Der Sohn, der ihm eigentlich wichtiger war als alles auf der Welt. Und diesen Sohn, den war er nun bereit und gehorsam Gott gegenüber zum Opfern. Wer jetzt unseren Bibeltext ganz genau gelesen und sich Gedanken darüber gemacht hat, der könnte jetzt auf zwei kleine Probleme stoßen, die ich versuchen möchte, hier kurz zu lösen. Nämlich einmal, dass Isaak doch überhaupt nicht der einzige Sohn Abrahams war, und andererseits, dass Abraham mit Isaak doch gar nicht wirklich geopfert hat. Für solche Fragen ist mir Rienigers Sprachschlüssel zum griechischen Neuen Testament eine ganz große Hilfe. Und da steht zum Beispiel in der Fußnote zu Johannes 1,14, wo auch dieses von Luther mit einzigen übersetzte Wort monogenes vorkommt. Da besteht die Bedeutung einzig der Art nach. Und dieser Sprachschlüssel schreibt weiter zu Hebräer 11,17. Isaak ist der einzige Nachkomme Isaak ist der einzige Nachkomme Abrahams, auf dem die Verheißung ruht. 1. Mose 1,12. Er gilt darum als monogenes, einzig Geborener überhaupt. Und weiter. Abrahams Entschluss gilt vor Gott als vollzogene Tat. Zweimal heißt es von Abraham, dass er Isaak opfert, obwohl die alttestamentliche Erzählung nur von seiner Bereitschaft zum Gehorsam weiß. Gott wertet den Willen des Erzvaters gleich dem Vollzug der Tat. Soweit also diese Zitate, und sie zeigen uns vielleicht, dass sich vermeintliche Probleme mit dem biblischen Text sehr oft ganz leicht lösen lassen. Und dieser Auszug erinnert uns und ermutigt uns auch dazu, dass Gott auch in unserem Leben in manchen Situationen so handeln kann, dass er wertet den Willen gleich dem Vollzug der Tat und in denen unser Entschluss gilt vor Gott als vollzogene Tat. Kommen wir nun wieder zurück zu Abraham in Hebräer 11,17. Die Prüfung, die Gott ihm auferlegt hat, die er durch den Glauben, ich glaube, wir können wirklich sagen, nur durch den Glauben erfolgreich bestehen konnte. Diese Prüfung, die bestand zunächst mal darin, dass er mit den Worten Martin Luthers in seiner Erklärung zum ersten Gebot zeigen sollte, ob er Gott wirklich über alle Dinge fürchtete, liebte und vertraute. Also bei Abraham hat sich sein Glaube, das können wir auf uns übertragen, auch als Vorbild, in erster Linie mal dahingehend ausgewirkt, dass für ihn wirklich Gott an erster Stelle stand. Nicht nur theoretisch, nicht nur im Kopf, sondern ganz praktisch. Und zwar ganz praktisch an der Stelle, wo es bei ihm wirklich um die Substanz ging. Von Abraham können wir lernen, nicht die guten Gaben Gottes, die wir so unendlich vielfältig genießen dürfen, dass wir nicht die guten Gaben Gottes über Gott, der sie uns gegeben hat, stellen dürfen. Oder umgedreht, dass wir nicht dem Geschöpf die Ehre geben sollen, sondern dem Schöpfer. Wenn wir den Predigtext genau lesen, müssen wir ganz klar sagen, dass Gehorsam und Opferbereitschaft Kennzeichen des Glaubens Abrahams sind. Wir können sogar noch weitergehen und sagen, Kennzeichen eines wahren Gläubigen. Nicht etwa, was uns heute oft angeboten wird, Zeichen, Wunder oder besondere Gaben. Uns mangelt es nicht an Zeichen, Wundern oder Gaben, uns mangelt es an Gehorsam und Opferbereitschaft. Gott hat in uns sein gutes Werk angefangen, Philipper 1,6, und dann wird er auch bei uns den Glauben immer wieder auf die Probe stellen, den Glauben immer wieder verändern, immer wieder prüfen, ob auch bei uns Gehorsam und Opferbereitschaft vorhanden sind. Und das, wie wir es eben gehört haben, mit der guten Absicht, dass auch unser Glaube sich als echt und viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Wenn wir uns den Bibeltext Hebräer 11 in einem bisschen größeren Kontext anschauen und ab Vers 8, wo es um Abraham geht, bis einschließlich Vers 22, dann sehen wir, dass der Glaube Abraham sozusagen von Gott immer weiter geprüft wurde. Ein Ausleger hat mal diese Verse beschrieben als die Geduld des Glaubens. Dreimal finden wir in diesen Versen, wo es um Abraham geht, den Begriff der Verheißung. Und die Verheißung Gottes, mit denen ist Abrahams Glaube, genauso wie unser Glaube, aufs Engste verbunden. In Vers 9 haben wir gelesen, dass Abraham sich aufmacht und alles, was sein bisheriges Leben ausgemacht hat, zurücklässt. Und dass er das macht, um in das Land, was Gott ihm verheißen hat, was er gar nicht gekannt hat, aufzubrechen. Später dann, in Vers 13, geht es dann um Abraham und Sarah und um ihre Nachkommen, deren Glaube durchgehalten hat, bis zum Ende, obwohl sie, wie es da heißt, das Verheißen nicht erlangt haben, sondern es von Ferne gesehen und begrüßt haben und bekannt haben, dass sie Fremdlinge und Gäste auf Erden sind. Und jetzt hier in Vers 17 ist eine noch deutliche Steigerung festzustellen. Jetzt verlangt nämlich Gott nicht einfach nur von Abraham, sich in irgendein verheißenes Land aufzumachen oder in diesem Land herumzuziehen, ohne die Verheißung sichtbar wahrzunehmen. Es geht noch eine Stufe höher. Gott verlangt von ihm nämlich genau das zu tun, im Befehl Gottes, was scheinbar die Verheißung, die er bekommen hat in Bezug auf Isaak, was scheinbar diese Verheißung total zunichte macht. Es war für Abraham ein viel größeres Opfer, jetzt Isaak hinzugeben, als vorher Ismael, den Sohn des Fleisches, fortzuschicken. Wir lesen dann später in Vers 18, und gab dahin den einzigen Sohn, obwohl er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht heißen. Also er musste in seiner Bewährungsprobe nicht nur zeigen, ob er den Sohn, auf den er jahrzehntelang gewartet hat, bereit war, Gott dahin zu geben. Und 1. Mose 22 führt aus, dass Gott ganz bewusst zu ihm sagt, dein Sohn, den du lieb hast. Nein, er musste auch dann musst du auch einen Beweis stellen, dass er Gott zugetraut hat. Die Verheißung, die er ihm gegeben hat, die sich eindeutig auf Isaak bezogen hat. Dass er diese Verheißung in Bezug auf Land, Nachkommenschaft, Volk und Segen für die ganze Welt. Dass er Gott zugetraut hat, diese ganzen Verheißungen auch dann noch zu erfüllen, wenn Abraham Gott gehorsam ist und den Sohn Isaak Gott zum Brandopfer darbringt. Das scheint mir in dieser Situation sogar auch die eigentliche, die größte Bewährungsprobe von Abrahams Glauben gewesen zu sein. Der Kommentator Matthew Henry, Puritaner, den ich hier an dieser Stelle auch schon zitiert habe und den ich auch weiter jedem Englischleser herzlich empfehle, der schreibt dazu Folgendes. Indem er, Abraham, dazu berufen war, seinen Sohn Isaak zu opfern, scheint es, dass er dazu berufen war, seine eigene Familie zu vernichten und abzuhauen, die Verheißungen Gottes aufzuheben, das Kommen Christi zu verhindern und die ganze Welt zu vernichten, seine eigene Seele und seine Hoffnung auf das Heil zu opfern und mit einem einzigen Schlag die Gemeinde Gottes abzuhauen. Eine wirklich allerschrecklichste Prüfung. Zitat Ende. Die durch diese Überlegung noch viel, viel größere und schwere Glaubensprobe, die konnte Abraham nur deswegen bewältigen durch den Glauben, weil er ein verändertes Denken hatte. Ein Denken, das Gott wirklich alles zugetraut hat. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Drittens, wahrer Glaube verändert unser Denken und traut Gott alles zu. Wir finden in unserem Predigtext eine Struktur, die wir in Hebräer 11 schon öfters gefunden haben. Zuerst wird uns gesagt, was eine bestimmte Person durch den Glauben vollbringen konnte. Und dann folgt sowas wie eine Erklärung oder Begründung, warum oder inwiefern oder auch nur einfach wie es dieser Person möglich war, die entsprechende Tat durch den Glauben zu vollbringen. Das macht uns deutlich, dass die innere Auswirkung des Glaubens bei einem Menschen vor Gott im Vordergrund steht. Erst in der Folge geht es dann darum, was das nach außen hin als Auswirkung hatte. Wir haben etwa bei Henoch gelesen, dass er von Gott entrückt worden ist, dass er den Tod nicht sähe und ward nicht mehr gefunden, darum, dass Gott ihn wegnahm. Denn das ist das Eigentliche, was zunächst in ihm selber durch den Glauben bewirkt wurde. Denn vor seiner Wegnahme hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen habe. Später bei Abraham lesen wir dann, dass er das Leben in dem ihm verheißenen Land, das ihm aber nach außen noch überhaupt nicht gehört hat, jahrzehntelang meistern konnte, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, der Baumeister und Schöpfer Gott ist. Dann schließlich war es Sarah, die durch den Glauben Kraft empfangen hat und schwanger war über die Zeit ihres Alters hinaus, denn sie achtete den für treu, der es verheißen hatte. Von Mose lesen wir, dass er nicht mehr heißen wollte, ein Sohn der Tochter des Pharao, sondern lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden, als vergänglichen Genuss der Sünde haben, denn er sah hin auf die Belohnung. Und schließlich nochmal, ein letztes Mal Mose, er hat durch den Glauben Ägypten verlassen und fürchtete nicht des Königs Grimm, denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Auch wenn er das Wörtchen denn hier in unserem Predigtext in den Versen fehlt, rein wörtlich gesehen, sehen wir trotzdem, dass hier die gleiche Struktur vorliegt. Nämlich, Abraham war durch den Glauben bereit, seinen Sohn Isaak, den er doch so geliebt hat, und an dem sich doch Gottes Verheißung erfüllen sollten, er war bereit, diesen Sohn zu opfern. Und die Begründung war eben das, er dachte, und wir können uns denn gerne davor dazu denken, er dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken. Bevor wir jetzt noch kurz drüber nachdenken wollen, wie jetzt genau Abrahams Denken verändert worden ist, ist mir zunächst ein Punkt ganz arg wichtig, dass überhaupt der Glaube einen Einfluss auf unser Denken haben muss und wenn er wahr und echt ist, auch haben wird. Ich habe den Eindruck, dass in unserer Zeit heute der Zusammenhang zwischen wahrem Glauben und Denken immer mehr geleugnet wird oder so als unwichtig abgetan wird. Und damit dann der Bereich des Denkens und der Fakten vom Bereich des Glaubens abgekoppelt wird. Ein Beispiel, das gar nicht so neu ist und das ich hier an anderer Stelle schon mal erwähnt habe, das geht zurück auf meine eigene Schulzeit. Ich hatte mal einen Schüler, einen Lehrer, als ich selber noch Schüler war, einen Religionslehrer. Der hat von irgendeiner biblischen Wahrheit, ich weiß nicht mehr, um was es ging, gesagt, dass er sie glaubt, aber nicht für wahr hält. Für uns ist das völlig befremdlich, zum Glück, und völlig absurd. Er hat vermutlich Folgendes gemeint. Mit seiner obersten Instanz, seinem kritischen Verstand, da hat er die biblische Wahrheit klar abgelehnt. Aber in ihm drin muss es irgendwie einen irrationalen Bereich gegeben, mit dem er, wie auch immer das gewesen sein mag, diese Wahrheit irgendwie, in Anführungszeichen, geglaubt hat. Ein solcher Glaube hat aber mit dem Glauben der Bibel und mit dem Glauben Abrahams überhaupt nichts zu tun. Vielmehr finden wir im Wort Gottes an mehreren Stellen einen ganz deutlichen Zusammenhang zwischen unserem Glauben und unserem Denken. Kennt etwa die Stelle aus Matthäus 22,37, wir sollen Gott, wie Luther sagt, mit unserem ganzen Gemüt denken. Das entsprechende griechische Wort sagt, heißt nach laut weniger Sprachschlüssel Denkkraft oder Verstand. Also wir sollen Gott auch mit unserer Denkkraft, mit unserem Verstand lieben. Oder wir finden im Epheserbrief und auch im Titusbrief, dass Paulus von einem verfinsterten Verstand oder von einem unreinen Verstand spricht. Also das sind moralische Kategorien, das sind keine Kategorien, die den Verstand an sich für absolut halten. Und Paulus sagt auch in 2. Korinther 10,5, wir sollen als Teil des geistlichen Kampfes nehmen gefangen alle Gedanken unter den Gehorsam Christi. Und auch in Hebräer 11 haben wir diesen Zusammenhang zwischen Glauben und Denken schon zweimal gesehen, den Zusammenhang, dass der Glaube, der echte, wahre Glaube, unser Denken verändert. Nämlich einmal in Vers 1, wo steht, dass biblischer Glaube feste Zuversicht, überführt sein bedeutet von etwas, und in Vers 3, wo wir lesen, dass wir durch den Glauben, ich möchte dazu sagen, nur durch den Glauben erkennen können, dass Gott die Welt geschaffen hat, nur durch sein Wort und allein und aus dem Nichts. Also, Vers 19 macht uns deutlich, dass dieser Zusammenhang wahr ist. Abrahams Glaube wurde so in die Tat umgesetzt, dass sein Denken zuallererst in die richtige Richtung gelenkt worden ist. Vielmehr, völlig verändert worden ist. Und auf die Weise war es ihm möglich, entgegen aller menschlicher Logik, seinen Sohn Isaak, Gott, zum Brandopfer darzubringen. Auch bei uns immer das Denken, griechisch der Logos, vor der Tat. Und deshalb ist unverzichtbar, dass Gott zunächst unser Denken, unsere Wertmaßstäbe verändert. Daraus kann dann in aller Regel auch erst das Richtige tun, das, was Gott gefällt, erwachsen. Wir wollen uns nur noch kurz anschauen, in welche Richtung Abrahams Denken durch den Glauben verändert worden ist. Wir lesen, Abraham dachte, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken. So steht es in Vers 19. Also für Abraham gab es diesen scheinbaren Widerspruch zwischen Gottes aktuellen Befehl und seiner früheren Verheißung, den gab es gar nicht. Abraham hat nicht an Gott gezweifelt oder wurde ihm ungehorsam. Sein Denken war so erneuert durch den Glauben, dass er kein Problem damit hatte, diese beiden Dinge miteinander zusammenzubringen. Allmacht und Souveränität Gottes, das stand bei Abraham ganz vorne dran. Das ist auch was, was für uns heute immer wieder wichtig ist, uns daran neu zu erinnern. Das sind Eigenschaften Gottes, die leider heute auch unter bekennenden Christen immer mehr ins Hintertreffen gekommen sind. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, Idea stand, es gab im Deutschlandfunk eine Reihe von sogenannten Morgenandachten. Und da hat der Sprecher ganz klar die Allmacht Gottes regelrecht geleugnet. Also Allmacht und Souveränität Gottes, da sollten wir ganz fest dran halten, genauso wie es Abraham gemacht hat. Abraham hat nicht auf das Sichtbare gesehen, sondern auf das Unsichtbare. Wir wissen, dass was sichtbar ist, ist vergänglich. Das, was unsichtbar ist, das ist ewig. Und auf dieser Grundlage hat Abraham, wir können uns eigentlich kaum vorstellen, kaum fassen, ist Gott zugetraut, sogar dann, wenn er im Gehorsam Gott gegenüber den Sohn geopfert hat, dass Gott diesen Sohn Isaak wieder zum Leben erwecken würde. Und in der Bibel gibt es vor 1. Mose 22 meines Wissens nirgends eine Totenauferweckung. Von daher muss es für ihn noch viel schwieriger gewesen sein. Und umso mehr, denke ich, müssen wir uns vor Gott beugen. Wir wissen viel, viel mehr von Gottes großen Taten, bis hin zu mehreren Totenauferweckungen und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und zweifeln doch so oft an Gottes Allmacht und Gottes Souveränität. Wir vielleicht hätten an Abrahams Stelle gedacht, ja, irgendwie haben wir uns wahrscheinlich verhört. Weil wir gedacht hätten, es kann auch nicht sein, dass Gott sowas von uns fordert, wenn er vorher gesagt hat, dass in diesem Sohn die ganzen Verheißungen erfüllt werden. Ich glaube, unser Problem ist damit häufig, dass wir Gott viel zu sehr vermenschlichen und an dem messen, was wir uns mit unserem Verstand vorstellen können. Hüten wir uns aber unbedingt davor, unseren allmächtigen Gott in ein kleines Gedankengebäude zu pressen, was wir uns gemacht haben. Wir haben es vorhin auch in den 10 Geboten gehört, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Das heißt auch kein Gedankengebäude, wo wir dann quasi Gott reinpressen und sagen, ja so oder so oder so ist Gott. Gott hat es uns strikt verboten und außerdem wissen wir, dass Gott viel, viel größer ist als alles, was wir uns von ihm vorstellen können. Wir kennen die Stelle Epheser 3, 20, 21. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen. Dem sei nach der Kraft, die uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus. Also von Abraham können wir lernen, einfach auf das Reden Gottes zu hören und dann ihm zu gehorchen und Gott für alles Weitere sorgen zu lassen. Kommen wir nur noch kurz zu meinem letzten Punkt. Wahrer Glaube wird nicht enttäuscht. Daher, das heißt sozusagen aus den Toten, er, Abraham, ihn, Isaak, als Zeichen des Zukünftigen wiederbekam. Vers 19b. Unser Predigtext, der endet mit diesen Worten, und er will uns zunächst mal sagen, dass Abraham dahingehend nicht enttäuscht worden ist, wir können sogar sagen, regelrecht von Gott belohnt worden ist, dass er seinen Sohn hat behalten dürfen. Er sah ihn sicher schon im Geiste tot vor sich und musste ihn dann doch nicht opfern. Als Thomas vorhin den Paralleltext 1. Mose 22 gelesen hat, habe ich versucht, mich in die Situation reinzuversetzen. Habe gedacht, jetzt nimmt er das Messer und denkt, im nächsten Moment ist der Isaak tot. Und Gott greift ein und schenkt ihm diesen Sohn. Also da ist mir zumindest innerlich kalt über den Rücken gelaufen. Gott hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, aber den Abraham bis dahin im Ungewissen sozusagen gelassen, bis dahin seinen Kleinglauben geprüft. Abraham hat wirklich diesen geliebten Sohn losgelassen, ihn Gott geopfert und Gott hat ihm diesen Sohn wieder geschenkt. Aber darüber hinaus, und ich glaube, das ist das noch viel größere und wichtigere und wertvollere, darüber hinaus hat er gesehen, wie Gott seinen Glauben belohnt hat. Dadurch, dass er erleben durfte, dass Gott viel, viel mehr tun konnte, als er dachte, und erleben durfte, dass er Gott nicht zu viel zugetraut hat. Das heißt, er durfte erleben, das Vertrauen, was er auf Gott, seine Allmacht gesetzt hat, das Vertrauen ist nicht enttäuscht worden. Er durfte das erleben, dass Gott es tatsächlich geschafft hat, seinen Befehl und die frühere Verheißung übereinzubringen, was für menschlichen Verstand unmöglich ist. Gott ist über alle Zeiten immer noch derselbe. Deshalb dürfen wir auch heute die gleiche Erfahrung machen wie Abraham, nämlich dass Gott auch bei uns wahren Glauben niemals enttäuschen wird. Wir dürfen sie machen und wir werden sie machen, wenn wir Gott unter allen Umständen mehr gehorchen als unserem Verstand und bereit sind, auch das zu tun, was uns als unlogisch erscheint. Unser Glaube muss auf die Probe gestellt werden, genauso wie der von Abraham. Aber Gott wird auch uns nicht enttäuschen, wie er Abraham enttäuscht hat, wenn wir ihm gehorsam sind. Wir haben 4 Punkte jetzt miteinander bedacht, zu Hebräer 11, nämlich 17 bis 19, nämlich erstens, wahrer Glaube muss auf die Probe gestellt werden. Opferbereitschaft und Gehorsam als Kennzeichen wahren Glaubens. Drittens, wahrer Glaube verändert unser Denken und traut Gott alles zu. Und wahrer Glaube wird nicht enttäuscht. Ich habe versucht, diese Aspekte von Abrahams Glauben auf unser Glaubensleben heute zu übertragen und bin damit im Prinzip am Ende der Predigt angekommen. Einen kurzen Hinweis aber meine ich, den darf ich euch nicht bei der Betrachtung dieses Bibeltextes verschweigen. Nämlich ein Hinweis, der sich aus gleich 3 verschiedenen Worten ergibt in unserem Predigttext, nämlich aus den Worten Opferte, Einzigen und Zeichen. Zu diesem Wort Pros Enochen schreibt Rediger Sprach folgendes als das Wort für Opferte. Dieses Wort ist Inbegriff des priesterlichen Handelns überhaupt, beschreibt auch den Tod Jesu als Selbsthingabe. Wo vom Opfer die Rede ist, liegt eine innere und sachliche Beziehung zum Kreuz Jesu vor. Dem möchte ich noch hinzufügen. Das gleiche griechische Wort kommt auch in Hebräer 9,28 und 10,12 vor. Im ersten Fall liegt der Schwerpunkt auf Christus als dem Opfer und an der zweiten Stelle steht im Vordergrund des Priestertums Christi. Dann dieses Wort für Einzigen oder Monogenes, Vers 17. Das finden wir im Johannesevangelium an ganz zentralen Stellen wieder. Kapitel 1 zweimal, Kapitel 3 zweimal. Dabei geht es jedes Mal um Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, den Gott gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das Zeichen schließlich, wo in der Übersetzung Schlachter 2000 das Wort Gleichnis steht, für das finden wir gleich eine doppelte Bedeutung. Einmal geht es darum, dass Isaak zeichenhaft oder im übertragenen Sinne auferstanden ist. Dann aber und vor allem weist uns das Zeichen auf das Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus hin. Also alle 3 genannten Worte, Opferte, Einzigen und Zeichen und zusätzlich auch noch der Witter aus 1. Mose 22, die weisen auf das Gleiche, besser auf den Gleichen hin, nämlich auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, der genauso wie der Witter anstelle von Isaak und somit in gewisser Weise für Isaak gestorben ist, dass Jesus Christus entsprechend an unserer Stelle damit für uns und alle anderen Gläubigen gestorben ist, der damit unsere Schuld bezahlt und unsere Strafe auf sich genommen hat. Er ist aber im Gegensatz zum Witter nicht im Tode geblieben, sondern vielmehr auferstanden. Und im Gegensatz zu Isaak hat Jesus Christus, der Sohn Gottes, tatsächlich mit seinem Opfer sein Leben für 3 Tage verloren. Es ist ihm aber in der Auferstehung wieder neu geschenkt worden. Wie es denn unmöglich war, dass er sollte von dem Tode gehalten werden. Apostelgeschichte 2,24. Und Gott hat ihn auch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, Philipper 2,9, sodass in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, Apostelgeschichte 4,12. Jesu Auferstehung ist auch für uns ein Zeichen und ein Angelt darauf, dass wir Gläubige nach unserem Tod auferstehen und für immer bei unserem himmlischen Vater sein werden. Und zusammen mit seinem Sterben garantierte sie uns, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen.